Guten Morgen, schön, dass ich wieder hier sein kann und euch sehe. Es war eine volle Woche bei mir, bei euch wahrscheinlich auch, obwohl ich nur eine 50% Stelle habe. Ist trotzdem voll gewesen. Ich war im Saarland, Dienstag, glaube ich, war es, auf einem Pastorentreffen. Das Mikro nicht an, oder? Ah. Kommt, der Techniker. Danke. So, geht's?
Probieren.
Hallo, Ralf? Ja. Ja, solange ihr mich hört, ist okay.
Machen wir noch ganz richtig, ne? Das ist hier nicht mehr machen. Oh, Moment. Oh, sag mal, Leute. Ach, das ist so fest zu. Oh. Okay, das ist nicht in Ordnung, sehe ich gerade. Alles klar.
So, danke dir. Ja. Genau, ich war im Saarland auf einem Pastorentreffen und der Pastor der FEG dort hat eine Andacht gehalten ganz am Anfang und es ging um verfolgte Christen. Das hat er auch irgendwo mitbekommen, hat uns ein bisschen an seinen Gedanken teilhaben lassen. Und ich habe gedacht, als ich mir so den Predigtext für heute durch den Kopf gehen habe lassen, dass es da gewisse Parallelen gibt. Als ich vor 17 Jahren auf einem Missionsschiff anheuerte, hatte ich noch keinerlei Ausbildung. Vielen der ca. 350 Besatzungsmitglieder ging es da ähnlich. Und neben den ganzen missionarischen Aufgaben gab es praktische Hilfe zu tun für Bedürftige, Predigten und natürlich hat man den Menschen von Jesus erzählt. Aber jeder auf dem Schiff musste auch stinknormale Arbeit leisten. Es war quasi wie eine fahrende Stadt, wir mussten uns selbst versorgen. Bevor wir, die jungen Jesus-Nachfolger, zur Schiffsarbeit eingeteilt wurden, verschaffte sich aber die Personalleitung einen Überblick über Begabungen und Talentfreiheiten. Von letzterem kann ich reichlich dienen, mit letzterem. Während des Interviews an Bord wurde ich gefragt, ob ich denn irgendwie Ahnung von Maschinen oder Motoren hätte. Dann habe ich geantwortet, ich weiß nicht mal, wie man einen Ölstand bei einem Auto misst. Mittlerweile habe ich es gelernt. Lange Rede, kurzer Sinn. Meine erste reguläre Arbeit in meinem Leben mit knapp über 20 war im Maschinenraum eines Schiffes. Ich habe damals gedacht, das ist eine Arbeit, die ich für kein Geld der Welt jemals machen würde. Es war stinklangweilig, da ich den ganzen Tag oder die ganze Nacht alleine dort unten sein musste. Man durfte nicht rausgehen und wenn man Pech hatte und Nachtschicht hatte, hat man circa für eine Woche lang die Sonne nicht gesehen. Es war langweilig, man saß hauptsächlich nur rum und musste hier nur wieder ein paar Instrumente ablesen und eben das aufschreiben für die Ingenieure. Ein bisschen Öl, ein bisschen Wasser hin und her pumpen, aber ansonsten war nichts. Dennoch habe ich die Arbeit gemacht, wenn auch missmutig, weil ein Missionar tut ja, was Gott ihm aufträgt, oder? Petrus muss das, was ich erlebt habe, wahrscheinlich absurd vorkommen. Denn für ihn bedeutet Nachfolge weitaus mehr, als es für mich bedeutet hat und aller Wahrscheinlichkeit nach, was es für mich jemals bedeuten wird. Was kann Nachfolge für uns heute noch bedeuten? Diesmal ohne PowerPoint und mal sehen, ob es für bessere oder schlechtere Konzentration dient. Aber ihr dürft, falls ihr eure Bibeln dabei habt, gerne mit mir aufschlagen. Und zwar das Ende des Johannesevangeliums. Da sind wir noch kurz. Falls nicht, müsst ihr mir heute einfach zuhören. Also, Kapitel 21 im Johannesevangelium und ich lese ab Vers 18. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte: Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Da kam unter den Brüdern die Rede auf, dieser Jünger stirbt nicht. Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt, er stirbt nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Okay. Was kann Nachfolge heute noch bedeuten? Heute machen wir ein bisschen weiter mit unserer Mini-Predigtreihe. Ganz am Anfang hatte ich mal über den ungläubigen Thomas gepredigt. Vor 2 Wochen ging es um die Geschichte genau davor mit dem dreimaligen Fragen an Petrus, liebst du mich? Und der dreimaligen Antwort, Herr, du kennst mich, du weißt alles. Heute sozusagen der letzte Abschnitt. Letzte Woche gab es kurz ein anderes Thema, wie wir gehört haben von Elke. Der Bibeltext, den ich jetzt gelesen habe, schließt nahtlos an der Bibeltext von vor 2 Wochen an, wie ich es gerade gesagt habe. Jesus ist also gerade im Gespräch mit einem seiner Jünger, nämlich Petrus. Nachdem uns klar wurde, dass Petrus trotz seiner Fehler verziehen wurde, haben wir auch verstanden, worauf es Gott wirklich ankommt. Nämlich Gott über alles zu lieben. Wenn wir Gott lieben, gibt er uns genauso wie Petrus das Privileg für uns zu arbeiten. Gibt er uns das Privileg für ihn zu arbeiten. Das Privileg für sein Reich mitzuarbeiten. Und über das Reich Gottes haben wir ja letzte Woche was gehört. Jetzt soll es heute darum gehen, was Nachfolge heute noch bedeuten kann. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Damit beginnt unser Bibeltext. Im Original steht da Amen, Amen. Wenn Jesus mit diesen Worten anfängt, dann meint er es wirklich ernst. Nicht, dass er es sonst irgendwie nicht ernst meinen würde, aber das sind dann die dicken Hämmer, die er dann bringt. Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Sich gürten, das tut man, wenn man zur Reise aufbricht. Zumindest hat man es früher so getan. Also, oder zum Beispiel, wenn man hierher zum Gottesdienst kommt. Seht ihr hier, ich habe mich auch gegürtet, damit ich euch hier begegnen kann. Jesus spricht hier davon, wie Petrus' Leben ausgesehen hat, als er noch jung war. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er zu dem Zeitpunkt war, als er mit ihm gesprochen hat, aber wahrscheinlich war er jetzt auch nicht steinalt. Wir alle waren aber mal jung. Und wenn man jung ist, ist das Leben irgendwie leicht und schön. Zumindest in der Rückschau. Vielleicht scheint es uns zwar nicht immer so, aber aus der jetzigen Sicht allemal. Die Dinge haben einfach Spaß gemacht. Ich erinnere mich an ein Erlebnis während des alljährlichen Sommerurlaubs bei meinem Onkel, der in einem kleinen Dorf in Bayern, in der Nähe vom Ammersee gewohnt hat. Dort gab es immer 1-2 Freunde, mit denen ich, die dort auch Urlaub gemacht haben, mit denen ich zusammen den Urlaub verbringen konnte. Eines Tages haben wir also auch mal wieder unsere jugendlichen Freiheiten genossen und uns an den Straßenrand gestellt und zu dritt den vorbeifahrenden Autos unseren blanken Hintern gezeigt. Ich weiß gar nicht, warum er so lacht. Das war tatsächlich spaßig. Zumindest so lange, bis eine Autofahrerin angehalten hat und wir vor Schreck zusammengezuckt sind. Sie hat allerdings nur gesagt, schöne Hintern habt ihr da. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Ältere Menschen, besonders diejenigen, die nicht mehr gut alleine zurechtkommen, wissen ganz genau, wovon da die Rede ist. Und dennoch ist hier was ganz anderes gemeint. Mit dem griechischen Wort, das hier für ausstrecken steht, wird auch das Ausbreiten der Hände der Gekreuzigten bezeichnet. Und Jesus spricht davon, und dass Jesus davon spricht, wird klar, wenn wir weiterlesen. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er, also Petrus, Gott preisen würde. Petrus wird also sterben. Er wird für seinen Glauben sterben, nicht aus Altersgründen. Hier müssen wir aber nochmal ganz genau lesen, dann erkennen wir noch mehr in diesem Vers. Er sagt dies nämlich, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Es geht also um die Art des Todes. Dieses Gottpreisen lesen wir auch bei Jesus. Jesus preist mit seinem Tod Gott, den Vater und damit auch sich selbst. Und zwar ist Jesus, wie wir alle wissen, am Kreuz gestorben. Das heißt, dieses Gottpreisen und Jesu Kreuzestod ist sozusagen ein Hinweis darauf, dass das auch mit Petrus passieren wird. Also auch Petrus wird den gleichen Tod erfahren. Also ein prophetisches Wort an ihn. Die Tradition sagt, dass Petrus dann umgekehrt gekreuzigt wurde, weil er es für nicht würdig empfand, auf die gleiche Art zu sterben wie sein Herr. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Dieses Folge mir nach erhält auf einmal eine völlig neue Bedeutung, nämlich folge mir nach bis in den Tod. Ehe die Bastille in Paris 1789 dem Erdboden gleichgemacht wurde, war sie ein Staatsgefängnis. Schuldige und Unschuldige starben hinter ihren Mauern. Unter ihnen der evangelische Pfarrer Julian. In einen Stein seiner Zelle hat eine feste Hand eingeritzt. Hic iacet anima mea. Hier ruht meine Seele. Es zeigt sich, dass dieser Stein locker war. Julian zog ihn heraus. In der Mauervertiefung lag die Bibel eines Hugenottenpfarrers, versehen mit viel handschriftlichen Eintragungen. Dem Tag seiner Hochzeit, seiner Ordination, der Aufhebung des Edikts von Nantes 1685, dann die lange Leidensgeschichte im Kerker, die Versuchungen zum Schwachwerden und Verleugnen, aber auch die Tröstungen aus Gottes Wort. Nach 38-jähriger Haft steht unter dem Datum Mai 1725: Ich kann fast nicht mehr sehen, aber ich wünsche doch nicht, dass ich nicht hier gewesen wäre, wo Gott mir Gelegenheit gab, mich stündlich auf seine Ankunft vorzubereiten. Wer meine Bibel findet, sei gegrüßt und gesegnet von unserem Heiland Jesus Christus. Ich kann nicht mehr im Worte Gottes lesen, ich höre es bald aus Gottes eigenem Mund. Was kann Nachfolge heute noch bedeuten? Sie kann uns das Leben kosten. Petrus bekommt also einen Auftrag. Der Auftrag, in Jesu Schuhe zu schlüpfen, in gewisser Weise, es ihm gleich zu tun. Und was tut Petrus? Wir lesen: Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte: Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was wird aber mit diesem? Eine berechtigte Frage, wenn Jesus einen Auftrag gibt, sich erstmal nach einem anderen umzuschauen. Petrus dreht sich um, kümmert sich lieber um andere Belange. Er möchte wissen, was mit dem Jünger ist, den Jesus lieb hat. Mit diesem Ausdruck, den Jünger, den Jesus lieb hat, ist wohl Johannes gemeint. Er ist auf jeden Fall auch in der ganzen Szenerie dabei, bei dem See Tiberias, bei dem sie sich hier getroffen haben, Jesus und die Jünger. Er ist nämlich einer der Söhne des Zebedäus. Jetzt können wir natürlich fragen, warum kümmert er sich um einen anderen, wenn er gerade das Privileg bekommen hat, seinem Herrn zu folgen? Zumal er dies selbst immer wollte. In Kapitel 13 des Johannes-Evangeliums lesen wir nämlich: Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm: Wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen, aber du wirst mir später folgen. Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Da haben wir ihn also wieder, den großen Sprücheklopfer, den völlig von sich selbst Überzeugten. Und was tut er hier? Er geht Jesus nicht nach, ohne mit der Wimper zu zucken. Er will erstmal wissen, was mit Johannes passiert, wenn er selbst Jesus in den Tod folgen soll. Das Interessante hierbei ist, dass gerade dieser Jünger, dieser treu ergebene Jünger, ein treu ergebener Jünger Jesu ist, dieser Johannes. Das sehen wir daran, dass er Jesus treu zur Seite steht bis in den Tod. Während andere sich längst aus dem Staub gemacht haben, steht er mit Maria, der Mutter von Jesus, am Kreuz. Und wir kennen die Worte, als Jesus sagt: Siehe hier dein Sohn, siehe hier deine Mutter. Er war der Erste, von dem es heißt, nachdem er mit Petrus zum leeren Grab rannte und hineinschaute: Er glaubte. Petrus bekommt also den Auftrag, Jesus nachzufolgen. Wir sehen aber in Vers 20: Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte. Dass Johannes Jesus bereits folgt, und zwar im doppelten Sinn, nämlich einmal wörtlich, er folgt den beiden in gemächlichem Abstand, und einmal im übertragenen Sinn. Johannes ist der ideale Nachfolger. Nun, was gibt Jesus Petrus zur Antwort, als dieser ihn fragt: Herr, was wird aber mit diesem? In Vers 22 heißt es, Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Die Antwort von Jesus klingt ziemlich schroff, oder? Letztlich trifft Jesus aber mit seinem, was geht es dich an? Folge du mir nach, genau auf den Punkt. Was kann Nachfolge heute noch bedeuten? Sie verlangt Konzentration aufs Wesentliche. Zu gern lassen wir uns genau davon ablenken, von dem Wesentlichen in unserem Leben. Wir beschäftigen uns mit allem Unwichtigen und schieben das Wesentliche und damit Jesus immer weiter vor uns her, bis es manchmal auch zu spät ist. Was bedeutet nun aber dieser Vers, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Schauen wir uns dazu den Anfang des nächsten Verses an. Da kam unter den Brüdern die Rede auf, dieser Jünger stirbt nicht. Nun ja, Johannes ist tatsächlich gestorben, irgendwas ums Jahr 100 nach Christus. Also kann es nicht so ganz wörtlich gemeint gewesen sein, wie wir es vielleicht auf den ersten Blick oder das erste Hören verstehen. Die Brüder, also die Christen der damaligen Zeit, haben aber den Vers wohl genauso verstanden, wie er heutzutage sich auch für uns anhört. Wenn Jesus will, dass Johannes so lange lebt, bis Jesus wiederkommt, muss er sich dafür von niemandem rechtfertigen. Denn er ist ja Gott. Das ist das, was er meint. Mit Jesu Wiederkommen ist, wie ihr wahrscheinlich wisst, der Zeitpunkt gemeint, an dem Jesus zum zweiten Mal auf die Erde kommt und dann alle Menschen zu richten. Diejenigen, die an Jesus geglaubt haben, kommen in den Himmel und diejenigen, die von Jesus Zeit ihres Lebens nichts wissen wollen, bekommen, was sie wollen. Ewige Gottesferne. Jetzt geht Vers 23 aber noch weiter. Aber Jesus hatte nicht zu Petrus gesagt, er stirbt nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Hä? Werdet ihr vielleicht denken. Was soll das denn für eine Antwort sein? Genau das soll die Antwort sein. Jesus hatte niemals etwas Eindeutiges darüber sagen wollen, was mit Johannes geschehen würde. Er wollte lediglich abschließend sagen, dass dies Petrus nichts angeht. Ich kann beispielsweise zu meiner Tochter sagen, bitte komm und hilf mir beim Aufräumen. Sie kommt vielleicht widerwillig, angeschlichen, sieht ihren Bruder und sagt, ja, aber was macht er? Ich könnte dann im Stil von Jesus antworten, wenn ich möchte, dass er für mich zum Mond fliegt, was geht es dich an? Das heißt jetzt nicht, dass ich wirklich möchte, dass er für mich auf den Mond fliegt. Jesus hat nicht davon gesprochen, dass Johannes bis zu seiner Wiederkunft leben würde. Er hat nur gesagt, dass es Petrus nichts angeht. Was kann Nachfolge heute noch bedeuten? Sie gibt uns nicht immer alle Antworten. Während meiner Zeit im Maschinenraum hatte ich viele Fragen an Gott. Warum gerade ich? Von all den Arbeitsbereichen, die es auf dem Schiff gibt, muss ich den miesesten abbekommen. Ich bin doch der Menschen wegen hier auf dem Missionsschiff. Ich wollte diejenigen erreichen, die dich noch nicht kennen, Herr, und nicht irgendwelche Maschinen evangelisieren. Das Schlimmste aber, was mir an Bord passiert ist, war, als meine Zeit gekommen war, den Arbeitsbereich zu wechseln. Jedes Crewmitglied durfte nach circa einem Jahr einmal die Hand heben und sagen, jetzt möchte ich gerne mal was anderes tun. Das habe ich dann auch in Anspruch genommen, jedoch habe ich meine Rechnung ohne den Chefingenieur gemacht. Er hat mit aller Gewalt versucht, mich am Wechsel der Stelle zu hindern. Bis zu dem Punkt, dass ich von dem Personalleiter erfahren musste, dass ihm zu Ohren kam, dass ich meine Arbeit nicht aus vollem Herzen und mit voller Leidenschaft getan habe. Und das, solange das so bleiben würde, ich nicht wechseln könne. Ich weiß nicht, vielleicht fällt es euch leichter, eine Arbeit, die ihr verabscheut, aus ganzem Herzen zu tun. Mir fiel es auf jeden Fall damals nicht leicht. Ein Pastor hat mal zu mir gesagt, ja, heute wäre das wahrscheinlich anders bei dir. Ich dachte, nee, wahrscheinlich nicht. Ich war auf den Knien in meiner Kajüte. Ich konnte es nicht begreifen. Nach einem Jahr und 4 Monaten kam aber dann endlich die Erlösung. Nein, Jesus ist nicht wiedergekommen. Aber ich durfte wechseln und diesmal in einem ganz anderen Bereich arbeiten. Immer wieder habe ich mich gefragt, was das soll. Was hat mir der Maschinenraum für mein Leben gebracht? Sollte ich lernen, besser ohne andere Menschen zurechtzukommen? Ich weiß es nicht und werde es wahrscheinlich auch nie erfahren. In der Nachfolge bekommen wir nicht immer alle Antworten. Ich möchte zum Schluss kommen und noch einmal auf den Hugenottenpfarrer, der in der Bastille ums Leben kam, zurückkommen. Der Pfarrer wusste wahrscheinlich, dass ihm seine Jesus-Nachfolge das Leben kosten könnte. Vielleicht hat er seinen Tod irgendwann sogar nach den Jahren im Gefängnis herbeigesehen. Jedenfalls hat er das geschafft, was mir während meiner ganzen Zeit im Maschinenraum nicht einmal gelungen ist. Aber ich wünsche doch nicht, dass ich nicht hier gewesen wäre, sagt er. Der Hugenottenpfarrer wusste auch, dass es nur auf eines ankommt, dass nur eine Sache wesentlich ist. Um es mit den Worten des Apostel Paulus aus dem 1. Korintherbrief zu sagen, denn ich hielt es für wichtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, ihn den Gekreuzigten. Nachfolge verlangt Konzentration auf das Wesentliche. Er wusste bestimmt auch nicht zu jedem Zeitpunkt die Antwort Gottes auf das Warum. Was ist mit den anderen Missionaren? Wieso gerade ich? In der Nachfolge bekommen wir nicht immer alle Antworten. Ich möchte dich herausfordern, sei ein wahrer Nachfolger Christi, auch wenn es dich hier und heute wahrscheinlich nicht dein Leben kosten wird. Die Nachfolge verlangt deine volle Aufmerksamkeit, selbst wenn du nicht immer alle Antworten erhältst. Amen.
Amen.